herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt in einer Kombination aus Altrosa und eigentlich Rosa Patrick Grobmann. Habe die Ehre.
Servus Christian, habe die Ehre. Da sind wir wieder. Wir wollen ja ein bisschen umstrukturieren. Fangen wir mal so an, oder? Das ist unsere erste Folge, die wir jetzt anders gestalten wollen. Etwas anders.
Ja, ist ein bisschen kürzer. Ja. Ein bisschen kürzer. Und es ist ja immer so, das ist wie, wenn du einfach, wie soll man es formulieren, lange Jahre zusammen bist, dann fahren sich Dinge ein. Und wir versuchen es ein bisschen zu korrigieren nach einer gewissen Zeit und sagen, okay, wir stellen es wieder ein bisschen auf neue Füße. Wir ändern jetzt nicht alles, aber so ein bisschen was.
Ja, wir wollen kürzer werden und wir wollen auch ein bisschen ja auf die ganz wichtigen Themen eingehen und vielleicht nicht auf jedes kleinste Thema, was ja auch unheimlich viel Arbeit bedeutet. Man vergisst immer, das ist ja nicht einfach so, dass wir da eineinhalb Stunden lang uns planlos hinsetzen und einfach loslabern. Das bedarf ja schon der Vorbereitung. Wir haben keine Redaktion hinter uns. Das ist kostet unheimlich viel Zeit, dann auch die richtigen Themen zu finden. Und ich glaube, durch diese Umstrukturierung, dass wir ein bisschen kürzer werden, wird es auch einfacher einfach in der Vorbereitungszeit, weil einfach das echt viel Zeit kostet.
Ja, und wir begrenzen es aufs Wesentliche. Und ich habe heute ausnahmsweise mal wieder Chips da, Patrick.
Na, bitte nicht, Christian. Keine Chips, bitte. Nein, tu das nicht. Das ist, was die Leute am meisten aufregt, ist das Essens.
Ist dieses, dieses.
Na bitte nicht, Christian, das können wir uns. Ich weiß nicht.
Bei Charmico Chip Show.
Ich esse keine, übrigens. Also ich bin da raus. Ja. Thema. Du kannst dir den Shitstorm abholen dann, ja. Christian, wie war die Woche?
Und dann so Schlürfgeräusche hinterher.
Ja, furchtbar.
Ja, wie war die Woche, Patrick? Die Woche war tatsächlich relativ chaotisch, würde ich sagen. Und wir haben uns ja nicht, es ist ja bei uns schon wieder über eine Woche her. Wir haben ja, ist so viel passiert. Mhm. Ich glaube, das EM-Finale ist sogar nur drunter gefallen unter der Zeit, wo wir uns nicht unterhalten haben. Ich habe Steuererklärungen abgegeben. Es Bürgerfest war, einen leichten Kurzurlaub habe ich hinter mir. Also es ist eigentlich schon sehr viel passiert, ein bisschen Sport gemacht, aber tatsächlich jetzt auch eher mehr Ruhepause wie Sport, muss man auch sagen. Und Bürgerfest sei Dank. Mhm. Sodass ich komplett erholt jetzt heute hier bin.
Ich auch. Also
während ich gegen letzte Episode etwas abgeflacht bin, gegen Ende vor lauter Ermüdung und fertig sein. Und
wir waren auch super spät dran.
Ja, und da merkst du einfach die Menschlichkeit und das persönliche Versagen am Ende einer Episode, wie du dann.
Bei dir, ja.
Du warst voll fit. Und da lasst du dich dann gehen. Und da muss man sich dann hinterfragen und sagen, an was liegt's denn? Zu wenig Proteine, zu wenig Kohlenhydrate.
Zu wenig Sommer.
Oder einfach zu wenig Sommer, zu viel Regen.
Zu wenig Sommer, zu viel Regen. Für mich eigentlich auch das Unwort oder das Wort des Jahres, die Superzelle.
Die Superzelle. Wie oft wir schon Superzellen hier hatten, das ist ja der Wahnsinn.
Gestern auch wieder.
Tornado.
Und was sich so rauskristallisiert, finde ich auch ganz interessant, ist, es gibt jetzt keine eine Superzelle mehr, sondern es gibt dann wie gestern zum Beispiel auch so, die sich dann so über Garmisch-Weilheim gebildet hat und mehrere kleine Zellen, die sich dann zu einer Superzelle zusammenraufen. Und das hat man gestern wunderbar sehen können, wenn jemand seine Wetter-App offen gehabt hat, wie sich das so alles zentralisiert und dann wupp, eine Superzelle ist und die zieht dann Richtung Norden, Nordosten, so Starnberg hoch, München. Da gab es ja auch wieder massivste Regen, Hagel, alles, was dazugehört hat. Aber das ist schon interessant, so was die Wetterleute so sagen.
Ja, anscheinend ist halt irgendwie, man sagt ja immer, die Extremwetterereignisse wären mehr, aber wir spüren es halt auch dieses Jahr extrem. Also jeder muss ja jetzt für sich selber irgendwann mal feststellen und akzeptieren und irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass wir klimatisch in ein ganz schwieriges Fahrwasser kommen werden. Fahrwasser im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es um Regenereignisse geht.
Abwasser.
Ja, das ist ja, also ist ja doch nicht mehr zu leugnen, oder?
Leugnen kann man sowieso nicht. Also sei es jetzt das mit zu viel Wasser oder auch zu wenig Wasser. Also dieses Mittendrin, dieses Mittelding gibt es ja eigentlich so gar nicht mehr, dass du einen schönen Sommerabend hast und dann dir sagst, ach, es könnte ein Schauer kommen, aber jetzt musst du von der Superzelle ausgehen, die dich da einholt. Und dann reden wir hier wirklich nicht nur von so ein bisschen Regen, sondern wir reden ja von tropischen Regen, wir reden von Wind, sehr viel Wind, der dazukommt, Hagel, alles, was starke Gewitter. Was macht dir da am meisten Angst an diesem ganzen?
Ja, Hagel ist schon, Hagel ist schon sehr heftig, vor allem wenn du jetzt halt bei Säuen immer noch so ein bisschen im Blick hast und Benedikt Beuern, ist halt Hagel das, wo halt, wo du dich am wenigsten vor schützen kannst. Ja, und weil das schlagt dir ja alles zusammen.
Brutal. Das ist wirklich.
Gut, die Kombination ist natürlich das Allerbitterste, aber wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass die nächsten Jahre das immer schlimmer wird.
Ja, vor allem, dass die Versicherungsbeiträge auch immer weiter steigen werden, ins Unermessliche, dass ein kleines Auto, was früher wahrscheinlich wenig Geld gekostet hat, jetzt mittlerweile richtig teuer wird in der Versicherung. Ja, auch Wohngebäude, alles, was dazugehört, ja.
Da musst du eigentlich auf ja, mehr Garagen. Oder was ist denn die Konsequenz?
Die Konsequenz.
Fahrrad umsteigen.
Man könnte jetzt mal langsam anfangen, diese Hagelflugzeuge zu starten. Die waren noch mal im Gespräch, dass da irgendwo mal so ein Flugplatz entstehen sollte. Und dass das dann.
Ach, der, wo dann ein bisschen Haribo hochhaut und dann wird das wieder abgedämpft.
Ja, genau.
Ja, auch nicht schlecht. Nein, irgendwas muss man sich einfallen lassen, wenn es auch nur irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen sind, die den menschengemachten Klimawandel irgendwie etwas abmildern. Aber ich glaube, auch da sind wir zu in der Gegenwart verhaftet mit unseren Problemen.
Zu lasch.
Möchte man vielleicht so sagen. Also wir gehen sehenden Auges auf das Auge des Hurrikans zu, ohne ihn wirklich verhindern zu wollen.
Ja.
Und da kann man einem dann auch nicht mehr helfen.
Nee.
Jetzt ganz, ganz tief rein gleich in diese Thematik. Glaubst du, dass die Demokratie vielleicht das falsche Werkzeug ist, um solche großen Projekte anzupacken wie den Klimawandel? Der, wo so abstrakt über so eine lange Zeit geht, also wo du sagst, okay, wir müssen jetzt was machen für in 20 Jahren oder für in, wo du erst in 20 Jahren merkst, dass du irgendwie einen Erfolg hattest. Oder glaubst du, das kriegt man in einer Demokratie auch hin?
Natürlich, man muss in der Demokratie hinbekommen, weil alles andere ist ja hat keine Basis für mich.
Weil wenn du jetzt nach China schaust, was die für einen Plan verfolgen, und das ist mit der einzige Riesenkontinent, der ja auch noch wächst, der wahrscheinlich das alles einhalten wird, was er gesagt hat.
Ja, zumindest sind sie drauf und dran, also dass sie auch.
Sie bauen jetzt noch gewisse Kraftwerke, aber alles in einem Gesamtplan, um es bis zu einem bis zum ausgemachten Zeitpunkt die Emissionen runterzuhauen. Mhm. Glaubst du, dass das Mittel der Wahl ist bei solchen Dingen? Oder sagst du, Demokratien sind da zum Scheitern verurteilt, weil sie zu gegenwärtig verhaftet sind?
Du sagst es ja richtig. Wir reden ja von diesen Riesenländern. Wir reden jetzt, Deutschland spielt ja dann wirklich eher die untergeordnete Rolle im Vergleich zu China, Amerika und oder allgemein Russland, Asien, alles, was dazugehört. Das ist ja der große Punkt. Deutschland ist natürlich der Technologievorreiter noch, oder das sind wir wahrscheinlich gar nicht mehr, keine Ahnung. Da ist China auf alle Fälle weiter als mir, glaube ich, in manchen Sachen, aber
ich ist mein letztes Chip zu dem Thema.
Ja, danke. Und ich glaube, dass das dass die Großen vorangehen müssen, da zählen wir auch mit dazu, aber
bisher waren wir immer die Großen, die vorangegangen sind. Ja. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir einfach Platz machen für andere. Damit meine ich nicht Amerika.
Ja gut, aber wir hängen ja überall hinterher, Christian. Das ist ja auch, schau die Batterieproduktion an. Wir kommen nicht raus. Warta, glaube ich, habe jetzt mal gelesen, denen geht es auch nicht gut. Ja, da steht auch alles, da geht es nicht weiter. Die Chinesen haben eigentlich alles, Batterieproduktion. Ich habe dir vorhin gesagt, dass die Batteriepreise innerhalb von einem Jahr um 51% gesunken sind.
Ja, das ist schon gigantisch.
Das ist wirklich gigantisch. Kommt natürlich auch, es gibt neue Technologien, neue Fertigungsproduktionen. Ja,
vielleicht sind sie auch subventioniert vom Staat.
Materialien, alles ist dazugekommen.
Sollen wir Zölle einführen?
Aber ja, man erhofft sich jetzt, Analysten sagen, dass bis 2030 der Batteriepreis bloß noch um die knapp 10% von dem ursprünglichen Preis ausgeht. Das heißt, wir sind dann wahrscheinlich bei 1500 Euro für eine Autobatterie, also für eine Batterie, um ein Auto zu betreiben.
Also keine Autostarterbatterie, nee, für einen Diesel, ja, oder für einen Verbrenner, sondern für die komplette Batterie, die da.
Wenn man sich die Forschung anschaut, was da passiert, da ist natürlich China super vorne. USA ist auch nicht weit dahinter. Wir Deutschen, wo sind wir?
Ja, genau. Und das ist halt die Frage, an was liegt's?
An der Schuldenbremse. An der Schuldenbremse.
Ja, perfekt. Haben wir's doch schon.
Haben wir's immer wieder dabei.
Okay, der Schuldige ist ausgemacht. Die Schuldenbremse ist definitiv schuld. Weg mit der Schuldenbremse. Was war los die Woche, Patrick, bei dir?
Ja, wie gesagt, Sport. Meine Muskeln haben sich wieder normalisiert. Ich habe das jetzt hingebracht mit viel Faszienbehandlung, Dehnen und sowas. Mir geht's wieder gut. Ich war jetzt schon mal wieder radeln. Und es war ein unfassbarer Boost, den ich erfahren habe. Also das kann ich jedem empfehlen, da mit der Faszienrolle ranzugehen. Dann werden müde Beine auch wieder aktiv. Aber ansonsten, Bürgerfest war, ich war ja bloß am Samstag, war fantastisch, muss man sagen. Wieder tolle Bands da gewesen.
Bürgerfest ist immer ein Traum. Ist immer ein wunderbarer Moment, um in den Vorjahren zu frönen und um Leute zu treffen. Leute
triffst
treffen.
Du nur einmal im Jahr.
Da kommen sie raus aus ihren Kellern, ja.
Ja, und du führst Gespräche, du führst es sonst nicht. Wir haben auch viel Lob erhalten, tatsächlich, Patrick. Wir haben uns über das Bürgerfest auch privat noch gar nicht so ausgetauscht, aber es gab auch ganz viel Lob von Leuten, wo ich es nicht erwartet hätte, über die Behandlung auch kritischer kommunalpolitischer Themen, um Extremwetterereignisse wie Hochwasser oder Hochwasserschutz zum Beispiel oder um andere Themen, die wir mit großer Sorgfalt auch im Kommunalpolitischen immer ansprechen. Also das hat verschiedene Leute zum Lob bewegt. Und das überrascht mich dann doch, weil normal, wenn du Menschen kennst, wer lobt denn schon wirklich? Das macht ja eigentlich keiner.
Nein.
So richtig. Und wenn du von 5 Leuten am Bürgerfest unabhängig voneinander hörst, hey, hier echt geil gemacht, dann ist es schon.
Das Problem ist ja, in der Kommunalpolitik ist, dass ja sich keiner traut, zum Beispiel auch in einem Gemeinderatssitzung mal zu sagen, Mensch, er hat recht. Ja, das geht dann nur auf der persönlichen Basis, weil sobald er natürlich das Wort ergreift und sagt, das genau so ist es und so kehrt's, dann ist man ja eh schon wieder im Fadenkreuz der.
Im wahrsten Sinne Fadenkreuz, schöner Begriff. Genau, aber das sowas erwarte ich ja zum Beispiel auch in dem Fall gar nicht. Und auf Gremiumsarbeit des Gemeinderats war es jetzt auch gar nicht gemünzt, sondern einfach nur auch auf der persönlichen Ebene. Und freut mich und Grüße gehen raus auch an euch. Danke für die Begegnung am Bürgerfest. Was haben wir sonst hinter uns?
Ach,
Weißweinschorle war wieder der Reis.
Weißweinschorle, ach, herrlich. Ja, es sind ja gerade überall Feste. Das ist natürlich das Schöne. Überall sind Festivitäten.
Ah, Escanova Festival jetzt kommt dann irgendwo wo ist es denn? Hammer Sound Festival kommt jetzt. Böbing Open Air steht vor der Tür. Also, man kann was machen hier in der Region.
Okay. Aber wenn wir noch nach Garmisch schauen, weil wir gerade beim Wetterchaos waren, da ist leider ein 18-Jähriger auf der Zugspitze gestorben. Und zwar unter
folgenden
Bedingungen. Sie sind auf die Zugspitze hochgefahren. Es hat sich ein Unwetter angeraunt. Und die sind dann einfach von der Zugspitze oben über die Trasse zum Gipfelkreuz gelaufen, was ja befestigt ist, wo jeder hinlaufen kann. Ist ja völlig offen. Aber auf dem Rückweg haben mehrere Blitze ins Kreuz eingeschlagen und der 18-Jährige hat es nicht überlebt. Er hat einen so einen Stromschlag bekommen, dass er eigentlich noch oben verstorben ist. Was ich jetzt aber auch nicht verstehe, wie man darüber geht, wenn man am höchsten Gipfel Deutschlands, wo ein tonnenschweres Gipfelkreuz, Metallgipfelkreuz steht und dann, dass man nicht, 18 Jahre, aber mit 18 Jahren sollte man doch vielleicht die Physik irgendwo ein bisschen verstanden haben, dass da die Chance, dass da ein Blitz einschlägt, der so hoch ist wie, oder so niedrig ist, wie als wenn du im Lotto gewinnst, ja. Wie auch immer. Das ist so 140 Millionen Mal höher, als wenn du unten irgendwo am Boden rumkriechst. Ich verstehe auch nicht, jetzt zum Beispiel, dass da nicht die Zugspitzbetreiber da oben einfach sagen, Leute, ihr könnt da jetzt nicht rübergehen, dass da gerade bei so einem Wetter sind Touristen oben. Ich sehe da auch ein bisschen die Verantwortung bei den Leuten, die dich auskennen und den Leuten aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sagen, Leute, ihr könnt da jetzt nicht
hier
rübergehen.
Hier ist Gewitter und wir sind hier an einem Punkt, der ist hier echt
massiv gefährlich.
Nicht ohne. Ich weiß nicht, inwieweit die da Zeit dafür haben oder ob die überhaupt Luft für solche Dinge haben, kann ich nicht einschätzen.
Ja, da müssen sie jemanden hinstellen, weil das ist doch, wie gesagt, dann passiert sowas nicht.
Ja, das ist echt bitter.
Dann muss man halt sagen, man sperrt diesen Weg. Da macht man halt einen Gatter hin oder irgendwas und es ist dann gesperrt, ist zu, ja, und dann kann da keiner
mehr. Im Endeffekt musst du das bei jedem Gewitter sperren dann eigentlich,
oder? Ja, natürlich. ist so ein schwieriges Feld. Von einer guten Freundin, ein Schulkamerade ist in der 5. Klasse verstorben, weil er im Schulunterricht der Blitz im Fußballplatz eingeschlagen ist.
Aber man lernt doch, wenn Gewitter ist, dann verlässt man praktisch die Gegend, geht in ein Haus rein.
Genau, das Gewitter war am Rand und zack, kam der Blitz runter und getroffen. Von einer anderen Dame, die ich auch sehr gut kenne, der Arbeitskollege ist mit dem Fahrrad heimgefahren und ist vom Blitz getroffen worden. Also Blitz ist anscheinend schon ein Thema. Jetzt muss man fairerweise sagen, wie du vollkommen zu Recht sagst, auf der Zugspitze.
Ja.
Erhöht sich die Wahrscheinlichkeit diesbezüglich schon.
2964 Meter hoch, ja. Da stehst du da wie ein Leuchtturm.
Genau, ich glaube, in Bulgarien sind es auch ein 18-Jährige mit ihrem Vater vom Blitz getroffen worden. Das Thema ist jetzt auch in Mitteldeutschland irgendwo
mit. Österreich jetzt auch wieder, da hat sich der eine Teil der Familie in so eine Höhle begeben und hat das Unwetter abgewartet und der andere, 22-Jährige, sagt, das dauert mir jetzt lange, ich gehe jetzt einfach weiter. Ist auch vom Blitz getroffen worden. Ich verstehe es nicht.
Nein, und es ist nicht die kommende Apokalypse. Nein, es ist es nicht. Es ist einfach, wir haben gesagt, die Extremwetterereignisse wären mehr und natürlich wären auch Gewitterzellen schärfer und dramatischer und da muss man sich zukünftig einfach noch mehr anpassen. Mhm. Einfach der Appell geht einfach raus. Mir liegt es jetzt auch nicht dran, Witz drüber zu machen, weil aber es
ich sehe die Verantwortung doch bei den Betreiber der Zugspitzbahn einfach, weil die Ahnung haben und wissen, was Sache ist und wenn da Jugendliche kommen, die
kannst du das so absperren, so einfach den Weg da hoch.
Dann muss man das halt machen. Oder man muss halt einfach wirklich die Leute da oben wegtreiben. Ganz einfach. Das sehe ich in der Verantwortung von den Betreibern. Ganz einfach.
Ich weiß nicht, finde ich wieder schwierig, weil dann nimmst du ja jeden Betreiber von der Bahn in die Verantwortung der alpinen Erfahrung von jedem Individualisten. Ja, ich war zum Beispiel diese Woche jetzt auf der Hochplatte. Mhm. Bin zuerst mit dem Rad auf die Känzen, dann übers Fenster auf die Hochplatte und darüber. Da ist ja auch ein Gipfelkreuz und das Ding ist auch, keine Ahnung, 2100 Meter hoch. So, wenn jetzt da mal Gewitter ist, hast du auch Stress, behaupte ich mal, weil es auch sehr ausgesetzt.
Überall in den Bergen.
Du gehst vorbei und dann siehst du, da ist ein Ding, Eicher vom Blitz getroffen worden aus Steingaden irgendwie in den 60ern. Mhm. So, also hat's früher schon gegeben, gibt's heute. Aber da kannst du ja auch keine Leute hinstellen. Auf das will ich hinaus. Wo fangst du an? Wo hörst du auf?
Ja, klar.
Nur weil zufällig eine Bahn in der Nähe ist, ja, schwierig.
Ja, gut, ich sehe das immer noch ein bisschen anders, aber gut.
Lass es raus.
Was haben wir noch, Christian?
Wir sind im Landkreis, also es ist jetzt kein so sonderlich schönes Thema. Der Landkreis hat im Kreisausschuss beschlossen, dass die Sporthallen mittlerweile für die Vereine dann auch das Doppelte kosten. Und die schlucken ganz schön. Haben jetzt einen offenen Brief geschrieben, Weilheim, Schongau, Penzberg, die wo dann auch diejenigen sind, die wo diese Einrichtungen vom Landkreis haben und entsprechend auch nutzen. Und ohne Ankündigung, jetzt wenn du in andere Kommunen schaust, wo das erhöht worden ist, dann wurden zumindest vorher Gespräche mit den entsprechenden Verantwortlichen geführt. Wenn du jetzt zum Beispiel auch nach Peiting schaust, da wurde dann der TSV vorher eingebunden und es wurde mit ihm besprochen, was ich auch sehr hoch ansetze oder schätze, dass das nicht über die Köpfe hinweg entschieden wurde hierbei, sondern dass man das mit den Betroffenen hierbei gemeinsam macht.
Was ist jetzt passiert?
Und hier wurden einfach über dem Kopf hinweg die Gebühren verdoppelt. Und das scheint wohl dann zu gelten ab jetzt September Herbst. Ja. Genau, richtig. Und das nimmt natürlich, wir hatten ja auch schon mal in den letzten Podcast-Folgen diskutiert, dass jetzt die Schwimmer von Penzberg nach Weilheim fahren müssen und solche Dinge. Und das nimmt natürlich schon so ein Verein, der wo eigentlich, auf das will ich eigentlich hinaus, ich will gar nicht zu tief in die Thematik einsteigen. Ich bin immer der Meinung, ein Verein, ob das dann auch ein Verein ist, der wo kommunale Einrichtungen nutzt oder jemand, der wo Landkreiseinrichtungen nutzt, der niedrigschwellig zugänglich sein muss für sämtliche Einkommensklassen, natürlich. Der nicht dann das durch seine Mitgliedsbeiträge wieder alles reinholen muss, den Mitgliedsbeitrag so erhöhen muss, dass nur noch reichere Familien sich das leisten können, sondern es soll jede Art der Familie sich einen TSV-Beitrag leisten können und sämtliche Sportarten, von Ballsportarten bis Wassersportarten, bis all das, was er machen will.
Aber das ist ja jetzt schon exorbitant hoch, darf man nicht vergessen. Die Mitgliedsbeiträge, wir reden hier von Mitgliedsbeiträgen von 120, 150 Euro im Jahr. Genau. Und wenn du jetzt 2, 3 Kinder hast, dann bist du bei 400, 500 Euro.
Das genau, und das wird dann entsprechend angepasst und summiert sich dann natürlich entsprechend. Und das ist das, was mich so nervt, weil es erstens mal dann dieses soziale Gefüge so auseinanderbricht. Ja. Und ich möchte noch weitergehen, du hast ja dann nicht nur potenzielles Inklusionsthema, dass du sagst, Leute, die vom Ausland reinkommen, sich irgendwie inkludieren müssen, dass die dann schwerer Zugang zu so Vereinen treffen. Du hast auch dann irgendwann ein Klassenthema zwischen reicheren und ärmeren Familien, die sich das entweder leisten können oder nicht leisten können. Und dann geht's aber um ein Thema wie Sport.
Natürlich.
Das ja für deine Gesundheit verantwortlich ist, für dein komplettes, im Alter befindliche Gesundheit dann auch. Mhm. Weil wenn du es
den Grundstein legst,
genau, sowas, du legst ja den Grundstein ja im Kindesalter, dass du irgendwie einen gewissen Sport betreibst, dass du fit bleibst. Und wenn dir das verwehrt bleibt, auch in der Früherziehung, auch in der Erziehung und auch im jungen Erwachsenen-Dasein, dann schlägt sich das auch auf unser Gesundheitssystem aus am Ende. Ja. Somit sind das Kosten, die du so nicht umlegen solltest, aus meiner Sicht. Und das nervt mich dann wieder. Und das von politischer Seite. Da kriege ich die Krätze.
Gerade wo alle Preise steigen, egal wo es ist, muss eigentlich sowas billiger werden.
Genau. Ja? Genau. Das muss noch niedrigschwelliger werden, dass du da zumindest eine Gleichheit herstellen kannst. Ich krieg gerade die gleiche Krätze wie die Klimakleberin im Knast in Österreich. So schaut's aus, Patrick. Steilvorlage.
Ja, aber dafür haben wir jetzt Gott sei Dank jemanden, der dafür sorgt, dass der Staat wieder Geld bekommt. Ja, wir schauen jetzt mal zu Anne Brohilka.
Die Frau mit Eierstöcken. Wie?
Die ist ja mal richtig geil. Die hat
Ihren
Staatsjob gekündigt.
Aus Stahl. Eierstöcke aus Stahl.
Ja, voll.
Wahnsinn.
Die hat ihren Staatsjob gekündigt, weil sie keine Möglichkeit hat, die Regierung zu verklagen. Und genau, sie hat ja gesagt, sie steigt aus.
Hast du schon gesagt, dass es die Staatsanwältin ist, die Cum-Ex-Affären?
Genau. Hast du jetzt gesagt? Wunderbar, hätte jetzt noch ergänzt. Und diese Staatsanwältin
zu verantworten hatte.
Hat jahrelang jetzt diese Cum- und Cum-Ex Steuerbetrüger gejagt und auch vor Gericht gebracht, hat schon, ich glaube, 40, 50 Millionen dem Staat wiedergebracht. Aber sie hat gemerkt, dass da nichts weitergeht. Und die Problematik dahinter ist, dass sie ja als Staatsangestellte gegen einen Staat nicht klagen darf. Und dann hat sie gesagt, sie hört jetzt auf, sie hat keinen Bock mehr. Wo jeder sagt, boah, geil, jetzt hört die auf, ja, die Alte, jetzt ist Feierabend.
Nein. Sie hat doch Pensionsansprüche.
Ja, natürlich.
Sie hat Pensionsansprüche, jetzt hört die da auf. So. Wie geht denn sowas als Deutscher? Das geht doch gar nicht.
Jetzt hat die aufgehört, hat die Finanzwende gegründet und nur mit einem Ziel: die Regierung jetzt zu verklagen, weil die Regierung untätig ist.
Und vor sich herzutreiben, auch politisch vor sich herzutreiben. So also nicht aus. Nur zu verklagen, sondern auch in ihrer Handlung vor sich herzutreiben.
Da gehört auch jetzt mittlerweile Christian Lindner dazu.
Der vor ihr hergeht, also nicht zur Finanzwende, sondern den sie vor sich hertreibt, zu Recht.
Richtig. Um jetzt die Gelder versuchen einzutreiben. Und wir reden jetzt hier von einem Gesamtvolumen mit allem drum und dran. Bei Cum und Cum-Ex reden wir von 50 Milliarden.
Milliarden Euro,
genau. 50 Milliarden Euro.
Und ich möchte gar nicht darauf hinaus, wie kleine und mittlere Betriebe vom Finanzamt oft überdurchschnittlich kritisch beäugt werden, weil das eine darf das Finanzamt trotzdem, solange es das andere auch macht. Mhm. Und aber muss das andere auch gemacht werden.
Richtig. Und sie sagt auch ganz klar, die Bankenfreundschaften von Christian Lindner ist zu einer Gefahr für die öffentlichen Haushalte.
Also Patrick, das ist übertrieben und das ist doch Schwachsinn. Seit wann ist denn die FDP eine Klientelpartei, die Banken fördert? Das ist mir ganz neu. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja Wahnsinn.
Und sie fordert auch, dass das Finanzministerium klar darlegt, dass sie auf Seite der Bürger ist und nicht auf Seiten der Banken.
Ist ja nicht so, dass die FDP nicht schon mal eine Hoteliersteuer? Okay, also. Oh, da hat sie wieder Tagträume.
Ja, sie macht es gut und sie ist jetzt drauf und dran und ich glaube, da wird es wahrscheinlich Scholz auch nochmal an den Kragen gehen, könnt ihr mir vorstellen.
Weil ja, da ist er aus der Nummer auch noch nicht raus.
Nein, ist er nicht.
Absolut nicht. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, solche Personen, die dermaßen viel Rückgrat und dermaßen viel haltungsbewusstes, sage ich mal, eine haltungsbewusste Tätigkeit an den Tag legen. So, da bräuchte man mehr, viel mehr.
Und vor allem,
viel,
sie hat ja eine massive Informationsblockade, die sie angefordert hat, hat sie erfahren, durch einen Staat, der sogar sagt, keine Ahnung, sie kriegt jetzt keine Informationen mehr. Andere Länder, sagt sie, können das ja auch. Also Dänemark zum Beispiel hat sich so offen dafür ausgesprochen, oder machen es auch, international, gerade bei diesem Cum und Cum-Ex, international Leute zu verfolgen.
Ja, Frankreich also, ist auch nicht Frankreich schlecht dabei.
Frankreich hat ein eigenes Ministerium dafür gegründet und eigene Stellen dafür geschaffen. Einfach
genau, Staatsanwaltschaft.
Genau, und auch Italien genauso. Ja, und da ist es ja, Italien braucht man gar nicht reden, was da noch an Geldern der Staat eigentlich noch bekommen müsste. Aber das ist doch mal eine Nummer.
Das ist vor allem diese, wie gesagt, diese Eierstöcke, die sie an den Tag legt, tatsächlich frei interpretiert das Wort Eierstöcke aus von Ernest Hemingway, der gern das Wort Cojones verwendet hat.
Cojones, ja.
Cojones als ja, die Eier im Sinne von im Sinne von Durchsetzungsvermögen und Stärke. Und das Wort Eierstöcke, glaube ich, kann man da ganz gut einsetzen.
Und die Hauptfinanzministerien, die dahinter stecken oder die da eigentlich betroffen sind, ist Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Und die können sich jetzt mal so richtig im Sommer warm anziehen, weil ich glaube, da kommt jetzt einiges auf sie zu. Und man muss wirklich sagen, großen Respekt an diese Frau, dass die wirklich dieses Cojones hat, da so reinzuhämmern und so penetrant zu sein, dass da vielleicht doch nochmal wieder mal die Gerechtigkeit siegt und die Gelder endlich und auch Verurteilungen
stattfinden. Ja, aber bevor sich die Bayern jetzt ganz, ganz stark freuen und sagen, das sind wir ja gar nicht dabei, denkt's an die Bayern LB und dann sind wir wieder ganz ruhig, was unsere Finanzexpertise angeht.
Ja. Aber lass uns zu was Sportlichem kommen, Christian. Ja, wir sind nicht Europameister, wir sind auch nicht Vize, wir haben auch keinen dritten Platz, gibt's ja nicht, also Spielplatz 3 hat gar nicht mehr stattgefunden in dieser EM.
Ja, zu Recht, oder?
Ja,
also bei der EM spielt Platz 3, das ist ja eher so.
Aber Spanien ist unverdient Europameister geworden.
Ist absolut unverdient Europameister geworden, ja, richtig.
Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, wie sie sich im Nachhinein über unsere Spieler, wie jetzt zum Beispiel Musiala und Co. lustig gemacht haben. Und so nach dem Motto, wer sind denn die Spieler, ihr habt es bestimmt gelesen oder du hast es bestimmt auch gelesen.
Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Die EM war für mich dann fast durch.
Da waren zum Teil auch rassistische Aussagen, wo jetzt dann auch der spanische Sportministerium praktisch dem nachgeht und die Ermittlungen aufgenommen haben und auch die Staatsanwaltschaft, weil da waren wirklich ganz derbe Aussagen dabei. Und ja gut, wir wussten ja, dass in Spanien England spielt, dass das wahrscheinlich zu 98% Spanien
gewinnt. Du wirst lachen, ich war auf Englands Seite, weil ich da das Gefühl hatte, dass sie in der ersten Halbzeit einfach besser war wie die Spanier. Habe ich so wahrgenommen und hätte es England auch tatsächlich ein bisschen gegönnt, weil sie sich so reingebissen haben in dieses Turnier, auch mal bockschlechte Spiele gemacht haben und dann sich so ein bisschen gefunden haben.
Und zum Schluss eigentlich auch dann einen schönen Fußball gespielt. Ich meine, ja. Du darfst nicht denken, bitte. England hat die teuerste Mannschaft der ganzen EM gehabt. Ja? Also die waren nur mit Stars gespickt und haben zum Teil so Mist gespielt.
Ja.
Und im Endspiel hast du dann halt immer gesehen,
die können auch mal anders. Ja. Und aber gut, jetzt ist Spanien geworden. Ich hab mich da im Nachgang nichts mehr drüber gelesen und mich nicht mehr damit beschäftigt, weil es mich nur ärgert. Ja. Mich hat bei jedem Spiel, das sie dann im Nachgang noch gesehen hat mir dieser Elfmeter, wo wir hätten bekommen müssen.
Müssen. 100%
immer müssen. Immer noch so verstört hat und die dann die Spiele in einem ganz anderen Auge gesehen hat.
Englische Schiri.
Ja, weil du denkst dir dann, okay, wie kannst du diese Sportart noch ernst nehmen, wenn das kein Elfmeter ist? Und das andere dann doch ein Elfmeter ist. Also wie kannst du es noch ernst nehmen? Und das hat mir so geärgert, dass ich dann eigentlich das alles mit so einer getrübt wahrgenommen habe. Da habe ich dann lieber auf Tour de France übergestiegen, Patrick. habe ich auch schon im Podcast gesagt und habe die verfolgt, vor allem wenn du vorher radeln warst, verschwitzt heimkommst, nur ausschwitzt, dann schaltest du noch kurz die Tour de France an, dann kommen die letzten 20 Kilometer.
Ja, fantastisch.
Und dann schaust du an, wie die sich noch abquälen. Du selber bringst deinen Puls ein bisschen runter. Wunderbar. Wunderbar. Und ja, siehst dir an, wie Pogacar dieses Ding sowas von dominiert. Gegen sämtliche Vorhersagen auch.
Ich habe die vorletzte Etappe angeschaut, bevor das letzte war, das Zeitfahren. Das war auch krass, wo dann, da ist der Vingegaard mit ihm mitgefahren und Pogacar, und dann ging es bergauf, das Ziel lag oben in den Bergen und dann, ich glaube, das war so ein Kilometer vor Ende, steht er einfach auf und fährt weg.
Ja.
Ich möchte auch jetzt gar nicht wissen, was da in 10 Jahren rauskommt, was wieder wer irgendwo was. Ich will jetzt ja gar nichts sagen mit über Doping, ob das jetzt nun stattgefunden hat oder nicht.
Beginnt ja, beide haben es wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich haben es dann auch beide. Also
ja.
Und der eine halt besser wie der andere.
Wahrscheinlich alle und der eine kann es besser, der andere richtig. Aber da traust du dem Ganzen noch so? Siehst du das jetzt wieder als gereinigt und dass das jetzt
gereinigt finde ich im Leistungssport ja gar nichts. Du merkst es dann bei so einer Extremsportart, wo jeder auf sich dann auch ein Stück weit in den Extremetappen, auch in den Bergen, auf sich alleine dann gestellt ist, wie du sagst, er fährt dann weg und liefert einfach nochmal ab. Da merkst du das halt dann nochmal.
Wie Armstrong damals gegen Ulrich, wo er sich einfach nur umdreht, aufsteht und fupp, genau. Weg. Ja, das ist so, das war gestern oder vorgestern auch so. Ist mal kurz angetreten und war weg und Vingegaard hat überhaupt gar keine Möglichkeit.
Aber ich würde das auch in anderen Sportarten, auch im Leichtathletik im Besonderen natürlich, selbst im Fußball glaube ich, dass der nicht so sauber ist, wie man dann immer meint. Das ist für mich bei solchen Hochleistungen, wo so viel Geld dann auch mit im Spiel ist, ist das so viel Ehrgeiz am Ende, glaube ich, dass das immer ein Thema ist und der Radsport halt symbolisch dafür steht. Dennoch, wie gesagt, hat jeder da die gleichen Möglichkeiten zurzeit. Es ist noch nichts bewiesen und erstmal gilt es.
In 10 Jahren werden wir wieder erfahren, was wieder
sagen es über war. 6 Minuten Vorsprung ist erstmal eine Hausnummer. Und wie du sagst, der läuft auf dieser Etappe, fährt er einfach nochmal weg.
Und auch auf das letzte Zeitfahren, gell?
Zeitfahren haut er auch nochmal einen raus.
Oh, da war echt Power drin, gell? Legt
mich nein, das ist und Giro d'Italia auch schon gewonnen. Also, ja. Da haben die Kindertreter, die wo er da an seinen Pedalen dort hat, haben da echt was gebracht.
Mhm. Hoffentlich hatten sie kein Windows-PC am Laufen. Hast du mitbekommen, der größte IT-Ausfall aller Zeiten? Christian, das war ja wohl mal von der Firma CrowdStrike. Das ist ja.
Ja, ich habe Counter-Strike zuerst immer gedacht. Counter-Strike legt Flugbranche lahm.
1400 Flüge weltweit ausgefallen. Züge.
Mehr wie alle Klimakleber zusammen.
Ja, mal alles auf der Strecke gelegen, oder?
Ja, das ist schon mal nicht ohne. Vielleicht sollten sie sich unsere Klimakleber, möchte ich eigentlich gar nicht sagen, ist immer dein Begriff der Klimakleber. Ich sage eher die letzte Generation, sollte sich vielleicht auf Cyberattacken konzentrieren.
Oh ja, bestimmt.
Das wäre doch mal hier so ein Tipp.
Ja, vor allem, wenn ganz anonymous. Dass die 12% an der Börse verloren haben, schlagartig, mal, ich glaube, 400 Millionen US-Dollar sind da abmarschiert von CrowdStrike. Wenn ihr euch fragt, was da passiert ist, also ist ganz einfach. CrowdStrike versorgt viele Unternehmen mit Windows-Updates beziehungsweise mit Updates für Computern. Und wenn da ein neues Update ansteht, dann geht es sozusagen in den Boot-Bereich, in den Kernel rein, wird automatisch verschickt. Und was passiert dann? Der PC will hochfahren und dann ist der Fehler schon im Kernel drin. Das heißt, das Betriebssystem kann nicht fahren und geht immer so eine Bootschleife rein. Immer kann nicht gestartet werden, kann nicht gestartet werden. Ja, und dann legst du halt das ganze System lahm.
Weißt du, an was das Problem liegt? Oder woran das Problem liegt? Nicht an was es liegt. Doch, auch.
Auch.
Wir hatten uns schon mal über Updates unterhalten und ich habe dir mal in einer irgendwie vor 20, 50 Episoden gefragt, machst du die Updates immer sofort oder lasst du dir Zeit? Und du bist jemand, der, wo die Updates, wenn ein Update kommt, das immer sofort macht. Und ich bin jemand, der, wenn ein Update kommt, der, wo sagt, okay, ich warte erstmal ziemliche Zeit, vielleicht verbessert sich's noch und mach's dann drauf.
Ja.
Weil die das alles sofort drauf gemacht haben, zack,
nein, tot. Die haben es nicht drauf gemacht, sondern
das automatisch.
Ist automatisch, also ja. Automatisiert verschickt
worden. Die müssten automatisiert erstmal abwarten.
Und was ja noch das größere Problem ist, du kannst dann einfach nichts mit hinterher schicken, weil der PC ja nicht mehr erreichbar ist. Mhm. Das heißt, du musst dann die Updates manuell PC für PC diese einzelne Datei rauslöschen, damit es dann wieder funktioniert. Darum hat es alles so ewig gedauert, gell? Das muss man sich vorstellen. Millionen von PCs mussten da manuell, da waren aber mal die Administratoren gefragt, gell?
Glaubst du, dass das immer mehr ein Thema sein wird?
Ich glaube jetzt nicht.
Problematiken.
Jetzt nicht mehr.
Bei Windows-Updates, aber vielleicht auch, aber.
Ja, Windows hat doch immer wieder mal Probleme mit irgendwelchen Updates. Also PC-Updates, Windows-Updates mache ich eigentlich nie sofort. Handy ja, das schieße ich rein, das ist mir wurscht. Aber PC-Updates mache ich nicht mal sofort. Da bin ich auch schon so ein bisschen.
Aber Windows-Update, habe ich gesagt, dass ich übers Fenster gegangen bin auf die Hochplatte.
Hm? Gut. Okay.
ohne. Probleme.
Ja. Lass uns mal nach USA schauen. Ich glaube, das ist das Thema, was jetzt gerade alle begeistert. Gell? Also fangen wir mal beim Attentat an.
Begeistert, beängstigt. Es ist
krass, oder?
Also was da passiert ist jetzt letzte Woche, das ist
Wahnsinn. Das ist eigentlich
füllt ja Geschichtsbücher.
Das ist ja wirklich ist tatsächlich so.
Also erst der Mordanschlag auf Trump, den er überlebt hat.
Ja, es ist ein Feuerwehrmann gestorben. Es ist komplettes Versagen des Secret Service,
absolut, muss man sagen.
Also
zumal der Leute dann auch gesagt haben, hey, da oben liegt einer auf dem Dach, der hat ein Gewehr.
Und das,
ist Amerika, freies Land.
Er ist ja für die Waffenlobby. Ja, er spricht ja diese Sprache der Menschen, die Aggressivität und alles. Das will er ja alles haben. Ja, er will ja, dass die Leute aufstehen. Jetzt ist halt ein Republikaner aufgestanden und hat ihn dann leicht verfehlt.
Also wie gesagt, wahnsinniges Versagen des Secret Service, sowas darf nicht im Ansatz so passieren, dürfte auch in Deutschland im Ansatz so nicht passieren. Also das ist, und jetzt hast du...
Ist die Frage jetzt, war es gut oder war es schlecht?
Es war, für Trump war es gut. Also Trump hatte ja vorher aus meiner Sicht die Wahl schon fast gewonnen oder gewonnen gegen Biden. Lass uns auf Biden dann nachher nochmal zurückkommen, und mit dem Attentat jetzt wäre das ein Erdrutschsieg für Trump geworden.
Absolut.
Vor allem, weil er als geistesgegenwärtiger Medienprofi auch die Situation, ganz knapp, er konnte es vielleicht auch noch gar nicht richtig einordnen, was war es denn jetzt, aber ich glaube, er hat die Schüsse gehört, das hörst du ja in der Audioaufnahme
nicht genau,
und dann auch das am Ohr bemerkt. Also ihm war dann wohl schon auch klar, dass es dramatisch war oder dass es ganz knapp war, aber er hat trotzdem in dieser Situation noch so schnell reagiert und in einer Professionalität die Bilder für sich genutzt. Ja, dem Secret Service auch noch gesagt, okay, warte mal einen kleinen Augenblick, ich muss nochmal hier ein Statement raushauen, also im übertragenen Sinne, und hat die Faust noch hoch und hat die Bilder für sich einfach auf eine Art genutzt, dass du geistesgegenwärtig erstmal so auf die Kette bringen musst, in dieser Situation, wo du so knapp dem Tod entgangen bist. Und das zeigt erstmal, wie, auf was für einem geistigen Niveau dieser Mann ist.
Ja, auch fanatisch, in einer gewissen Art von
ja, und in was für einer Professionalität und in was für einer, muss, ja, kann man eigentlich nicht anders sagen, er dann auch die Bilder zu nutzen weiß.
Aber er hat seinen Schuh noch angezogen, gell? Er hat noch gesagt, lass mir meinen Schuh noch anziehen, ich will meinen Schuh anziehen, lass mir meinen Schuh anziehen, ja.
Genau, und dann
noch die
und
Faust,
hier,
warte mal, noch die Faust raus.
Und genau. Fight, ja, dass er halt auch die Bilder bekommt.
Natürlich.
Dass er nicht als Opfer von dieser, ist auch immer ganz wichtig, nicht als Opfer irgendwo runterzugehen, sondern dann auch noch Stärke zu zeigen, was ja auch für ihn oder für jeden amerikanischen Präsidenten wichtig ist. Und das hat er in einer beeindruckenden Art und Weise gemacht. Das muss man einfach aus neutraler Sicht so sehen.
Jetzt schauen wir mal, ob ihm jetzt was nützt. Jetzt ist Kamala Harris, Biden zurückgetreten als Kandidat. Und
Kamala Harris steht in den Startlöchern. Mhm. Biden zurückgetreten halte ich für unumgänglich, unausweichlich in dieser, nicht nur in dieser Situation, sondern vor allem aus seiner Situation heraus.
Ich habe gerade eine Nachricht reinbekommen. In den letzten 24 Stunden sind 81 Millionen Dollar an Spenden eingegangen für Kamala Harris. Also viele Demokraten haben sich ja, auch Gönner haben gesagt, okay, und jetzt Vollgas. Und du siehst ja auch, viele Demokraten sagen jetzt schon, auch die auch Möglichkeiten hätten, sich aufstellen zu lassen als Kandidat jetzt zur Präsidentschaftswahl, haben auch schon gesagt, nein, wir unterstützen Kamala Harris. Ich glaube, sie wird's.
Also glaub, wir mit unserer deutschen Romantik hätten ja immer gern Michelle Obama gehabt.
Definitiv. Tatsächlich.
Ach, das wäre schön. Wäre tatsächlich angenehm gewesen oder für uns irgendwie auch mit so einem romantischen Hintergedanken.
Das Bild. Außenministerin, ja, Baerbock mit Michelle Obama zusammen, weißt, ein schönes Bild zusammen, ja, also das hätten wir uns doch, glaube ich, auch dann gefallen lassen.
Also ist auch wär tatsächlich interessant geworden, aber ich glaube, dass es nicht so kommen wird, weil Harris, wie du sagst, innerhalb der Kürze Gelder generiert, innerhalb der Kürze Unterstützer hat, die jetzt von Tag zu Tag mehr werden.
Sie auch die Gelder ja auch übertragen bekommen hat. Also
genau.
Die ist ja ihre Kampagne, Biden-Harris, hat die Gelder übertragen bekommen. Und
da glaube ich, wie gesagt, weil du auch sagst, die anderen Kandidaten, nicht nur zwei, sondern potenziellen Kandidaten sind
ist jetzt für Biden ein bisschen Desaster eigentlich, gell, dass er jetzt den Vance hat, gell, J.D. Vance als zweiten praktisch,
für Trump wollte
es. Entschuldigung, für Trump, ganz klar. Danke für die Korrektur.
Immer gern.
Ist ein bisschen jetzt so ein, ja, man weiß nicht, wo es hingeht, weil Biden, beziehungsweise Trump und Vance beide rechtsextrem auf der rechten Seite stehen, ja, des Kanals, sag ich mal. Und sie hat eigentlich mit diesem gegen Biden rechts schießen wollten, ja, und die Leute sich holen wollen. Jetzt hast du praktisch eine Kamala Harris da stehen, wo der Wahlkampf komplett neu beginnen muss, wo er sich schon aufregt, jetzt toll, jetzt müssen wir von vorne anfangen, aber jetzt müssen alle von vorne anfangen, ja.
Ja.
Und ich glaube, das könnte ihm jetzt ein bisschen zum Problem werden, dass er so einen Hardliner wie den J.D. Vance da an seiner Seite hat, Trump, und
kann jetzt, geht zumindest gegen Harris war es nicht die beste Wahl?
Definitiv nicht, weil jetzt
siehst weil du, Harris hat ja jetzt auch noch die Möglichkeit, einen Vizepräsidenten aufzustellen.
Eben, das
die kann spannend. Sich ja da auch noch mal gewisse Lager in der Gesellschaft sichern, ist der falsche Begriff, aber zumindest umgarnen mit ihrem Vizekandidaten oder ihrer Vizekandidatin. Und sie ist halt einfach, das muss man auch sagen, gegen diese Verdrossenheit von zwei uralten Menschen, die um dieses Kandidat, um dieses Amt poolen, ist sie halt einfach unabhängig von ihrem Lachen ein.
Hat Trump schon gesagt, die blöde Lache von der jetzt.
Ja. Es ist halt einfach was Junges mal. Ja, mit jung meine ich 60.
Ja,
62, oder 59 oder
62 oder so.
Ja, irgendwie so, keine Ahnung.
Aber sie hat jetzt noch ein paar so Trümpfe im Ärmel, und das ist auch das einzige richtige Elfmeter, den sie eigentlich vor sich hat, ist der 18. September, wenn dann Trump im Schweigegeldprozess das Strafmaß verkündet wird.
Ja, ich glaube, das ist ja auch für die Trump-Anhänger nicht wirklich ein Thema ist. Das ist
ja, sag mal, wenn er da verurteilt werden sollte, dann glaube ich, werden auch ein paar andere stutzig werden und sagen, ist das überhaupt die richtige Wahl, dass wir jetzt da zwei Hardliner haben, die eigentlich auch eine verurteilt ist, der andere einfach nur die ganze Zeit bloß Scheiße redet. Weiß ich nicht.
Ja, also das würde ich jetzt für sie nicht als Elfmeter sehen.
Und sie ist schlagfertiger als Hillary Clinton.
Sie ist schlagfertig. Sie hat ja auch schon Vorwahlen als Präsidentschaftskandidatin gehabt, die sie dann auch gegen Biden verloren hatte. Da war sie aber auch schon schlagfertig. Stimmt. Mhm. Nein, also sie kommt jetzt vielleicht endlich in die Rolle, wo man sie vielleicht hätte schon lange bringen können.
Ja, es ist aber immer schwierig als Vizepräsident irgendwo, du darfst ja nicht mit deiner Meinung vorm Präsidenten stehen. Das ist ja halt immer wieder in deiner Art, was du tust.
Das also ist jetzt gibt es zwei, um das Thema jetzt auch nicht zu lang zu halten, nee. Es gibt zwei Dinge, die jetzt interessant sind aus meiner Sicht. Das erste ist, ob sie wirklich Vizepräsidentin bleibt oder ob sie nicht Präsidentin wird. Weil Biden sich im Amt nicht halten kann, weil er nochmal mehr Fehler macht, vielleicht in seiner angehenden Demenz, was ihm unterstellt wird, oder in seiner Schwäche nach 20 Uhr zu reden, wie man es auch immer definieren will, um sich, weil sie natürlich als Präsidentin noch eine andere Möglichkeit hat, Aufmerksamkeit auf sich zu generieren, ja. Und mit dem Amtsbonus dann starten würde. Interessant, ist sie kurz vorher vielleicht Präsidentin und geht als Präsidentin in die Wahl? könnte passieren. Der Druck auf Biden wird höher. Und die zweite Frage ist, was graben sie über sie noch aus? Weil bisher war sie zwar im Fokus, ja, aber nicht so stark im Fokus. Diese zwei Dinge.
Ja, Trump wird er schon wieder irgendwas erfinden.
Irgendeine Sexaffäre kommt schon.
Hast du den Parteitag gesehen? Übrigens, muss ich noch erwähnen, der Parteitag der Republikaner, wo dann die ganzen Leute, die da anwesend waren, oder ganz, ganz viele, einfach sich auch ein Pflaster aufs Ohr geklebt haben. Was ist denn das? Ich habe das gesehen, aber Leute, ihr habt seinen Schuss nicht gehört, oder?
Doch, die haben den Schuss gehört, Patrick. Die haben den Schuss gehört, die haben drei Schüsse gehört oder was es auch immer waren und haben gesagt, die okay, wir.
Mit ihrem scheiß Pflaster am Ohr, und um ihn nicht alleine dastehen zu lassen. Ich glaube, das fand sogar Trump lächerlich.
Ja.
Und das Schlimmste von allem ist ja, das Schlimmste von allem, lieber Christian, es ist, Elon Musk unterstützt jetzt Trump vollumfänglich und dann noch mit 45 Millionen Dollar pro Monat.
Pro Monat, ja. Dass Musk ein Trump-Anhänger ist, das wussten wir. Dass er spendet, war auch klar. Dass er so groß spendet, ist jetzt eine Überraschung. Aber du hast ja deinen Teil dazu beigetragen, dass du einen Tesla fährst, Patrick.
Ja, leider. Muss ich jetzt durch. Das muss ich mir jetzt anhören.
Du kannst ja so.
Ich nämlich jetzt von allen Trumpschen, bla.
Du kannst ja noch so einen Aufkleber hinten aufs Auto drauf machen, wie America First Aufkleber hinten drauf. Das wäre.
Oh, nee, lass mal lieber.
Dann spucken sie wieder, die Leute.
I hate Trump oder irgendwie sowas, ja. Oder.
Not my
President.
Ja, genau.
Ja, sowas mache ich drauf, das wäre schon eigentlich scheiter. Naja.
Ja, genau. Wir haben ein Ding haben wir doch noch.
Ja, Patrick. Genau, hau mal einen raus.
Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
Yes. Im wahrsten Sinne des Wortes, Weltraumschrott. Wenn ihr euch immer fragt, wenn, wie zum Beispiel die ISS, über die wir letzte Woche gesprochen haben, die gezielt ins Meer stürzen soll, fragt ihr euch doch bestimmt immer, wo wird denn das Zeug gelagert oder wo wird es denn abgestürzen lassen?
Wo fliegt es hin, weil ich einen kompetenten Mann habe, der Alteisen annimmt. Und wenn du so eine ISS zu dem bringst, dann brauchst du auch, glaube ich, nur mal lang arbeiten. Nee. Also da hast du mal ausgesorgt.
Ich finde den Namen, ja, da hast du aber richtig, wir reden hier von 450 Tonnen, ja.
Hochwertigstes Material.
Ja, richtig, richtig. Ich finde den Namen für diesen Point Nemo heißt das Ding und ich finde es ein bisschen, ja, weiß nicht, Nemo kennt ja alle, findet Nemo, gell, so. Und der Point Nemo, der befindet sich, wenn man von Chile mal so ein bisschen in den südlichen Teil von Chile geht, um die, ja, 2.500, 3.000 Kilometer in den Pazifik rein und unten, von unten rauf praktisch auch nochmal so 2.500, 3.000 Kilometer, also in einem Punkt, wo es fast überhaupt keine Schifffahrt gibt, wo Schiffe über 15, 16 Tage brauchen, um hinzukommen. Und genau in dieses Gebiet wird die ISS stürzen. Das sind aber schon ganz viele Sachen. Also auch die Russen, alles, was da oben rumschwirrt, wird eigentlich, oder Kapseln, Reste. Wird
dann Point Nemo.
Alles in Point Nemo. Vielleicht entsteht ja mal, wir reden hier von einer Tiefe von 3.500 Metern. Mhm. Vielleicht entsteht ja mal irgendwann eine neue Insel oder so. Land.
Ja,
keine Ahnung. Aber das ist mal zu diesem Thema, fand ich jetzt ganz interessant, weil ich das durch Zufall gelesen habe, dass dieser Point Nemo einfach dafür hergenommen wird, dass genau in dieses Gebiet da diese Schrottteile landen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist fantastisch, ja? so schöner Schrott da.
Ja, wie so ein Schrottberg.
Ich wundere das eigentlich, dachte jetzt, da kommt jetzt irgendwie was von dir, so Umweltverschmutzung, Sauerei und Weltraum hat eh keine Zukunft und was der Geier alles so.
Ja, also an sich ja.
Also okay.
An sich ja.
Ich habe gedacht, ich habe es bloß nicht gehört oder so. Ja.
Nein, es ist, weil wir, ja, du hast es eigentlich schon vorweggenommen. Es ist ja eigentlich eine Frechheit. Für mich gehört alles das, was die Leute hochbringen, müssen sie auch so wieder runterbringen und dann vernünftig entsorgen. Und zwar aufgeteilt, gelber Sack, Restmülltonne, zukünftig blaue Tonne oder Biotonne.
Ja, Bio.
Und wenn sie das nicht hinbringen, dann dürfen sie nichts hochschicken. Das ist für mich eigentlich so das Credo. Mhm. Ins Weltall hoch geht auch nicht, sondern das müssen sie vernünftig entsorgen. Und das muss jeder andere auch, nur halt hier nicht. Aber Geld ist halt, hier regiert die Welt. und regiert auch den Umweltschutz. Und das ist leider so. Und wenn du halt zu viel Geld dann überhast in der Weltraumbranche, dann spendest es halt an Trump.
So schaut's aus. Christian, wir sind voll in der Zeit. Geil, oder? Läuft.
Viel Spaß für den üblichen 3.
1.
Genau. Ich habe eine Frage. Die Richtung Verkleinerung geht. Wir hatten uns schon mal unterhalten, was würdest du gerne für ein Haus bauen, wie wenn du jetzt ein neues Haus bauen würdest. Jetzt stellt sich für mich die Frage, jeder steht irgendwann an dem Punkt, dass er sich verkleinern sollte, könnte, weil vielleicht sich die Familienverhältnisse insoweit ändern, dass die Kinder aus dem Haus ziehen und du sagst, okay, ich brauche kein Haus mehr, sondern eine Verkleinerung wäre auch möglich und vielleicht will ich auch mehr reisen oder wie auch immer. Was für eine Art von Wohnung würdest du bevorzugen? Bist du eher der Typ, der wo sagt, okay, wenn ich irgendwo in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung habe, dann möchte ich eine Erdgeschosswohnung, dass ich zumindest ebenerdig rausgehen kann und einen Garten habe? Oder sagst du, ich möchte mit irgendwo in der Mitte drin sein, damit ich ja keine Arbeit habe mit einem kleinen Balkon, an dem ich zwei Geranien hinmache, die ich dann vertrocknen lasse, weil ich nie da bin? Oder sagst du, ich will ins Dachgeschoss?
Ist natürlich auch eine gute Frage, ist auch natürlich eine finanzielle Sache, weil also mein Traum ist ja immer mal vielleicht irgendwo mal alles zu verkaufen und mir einfach irgendwie so einen Campingliner zu kaufen.
Den du ja schon hast.
Ja, einen Liner habe ich nicht, aber so ein schöner Liner, so 12 Meter.
So ein Morelli oder wie die heißen.
Ja, genau. Und Morello zum Beispiel.
Ein Morello, oder?
Ja, oder was ich, gibt's ja genug, ja. Concorde, Centauri oder was auch immer. Also schöner 12 Meter Liner und wo dann auch Waschmaschine alles drin hast, wo man dann schön so auf, was haben die Dinger, 70 Quadratmeter oder? Keine Ahnung.
70 Quadratmeter auf Rädern mit Waschmaschine und Trockner und
3 Stockwerken und ja, sowas, das wäre echt noch mein Traum, glaube ich.
Also wird das Stockwerk nicht innerhalb des Wohnmobils wissen, sondern innerhalb eines.
Aber realistischerweise, glaube ich, wird es eher was anderes. Ich tendiere eigentlich, das ist schwer zu sagen. Das hängt dann, glaube ich, auch ab, wo es ist und ja, und was man sich dann vorstellt. Also irgendwas mit Etagen, glaube ich, wird es nicht mehr sein, weil man im Alter dann vielleicht auch sagt, okay, bevor ich mir irgendwie so einen Lüft kaufe oder so, den ersten Stock drauf, brauche ich nicht. Und Haus wird es auch nicht werden. Vielleicht ein kleines Haus. Ich glaube, da ist es noch zu früh, um das zu sagen. Aber wahrscheinlich würde ich eher vielleicht ein kleines Häuschen mitgearbeitet.
Wohnung. Ich kann nur eine Wohnung. Wenn du jetzt in eine Wohnung gehen würdest.
Ja, dann wird es wahrscheinlich eine Erdgeschosswohnung auf die Erdgeschosswohnung. Und das weiß man ja nicht. Ich kann ja von einem größeren Haus in ein kleineres Haus ziehen, was nur eine Etage hat, zum Beispiel.
Bungalow.
Zum Beispiel. Das ist ein bisschen schwer zu ich glaube, das ist noch zu früh, um das jetzt endgültig zu sagen. Aber der Liner steht immer noch ganz oben. Sollte ich mal im Lotto gewinnen, dann wäre so ein Liner, wo ich sage, dann nehme ich eine kleine Wohnung.
Ja, und wo? Im Erdgeschoss oder im Dachgeschoss in der Mitte?
Ist alles schön, ja. Also in der Mitte niemals, wenn dann eher Dach oder Erdgeschoss. Weil Erdgeschoss auch wunderschöne Wohnungen sind, finde ich. Das hat immer so einen ganz eigenen Charme mit Dachgeschoss und vielleicht noch einen Sichtdachstuhl. Finde ich echt schön eigentlich. Aber natürlich hat ein Garten auch was, weil du kannst ja auch eine schöne Dachterrasse haben zum Beispiel, ja. Ist ja auch was Schönes.
Dachterrasse ist ein Traum.
Das ist echt der Traum. Eine wunderschöne große Dachterrasse, wo halt mal auch eine Party mit 40 Leuten machen kannst, ja, zum Beispiel.
Und da bist du jetzt bei mir.
Ah, okay.
Dachgeschosswohnung mit Dachterrasse. Ah. Ist für mich wohnungstechnisch der Traum.
Sehe ich auch.
In einer Stadt wie zum Beispiel in Augsburg gibt es so wunderschöne Dachterrassen. Dachgeschosswohnung mit Dachterrasse das ist für mich, wenn ich jetzt wohnungstechnisch die Wahl hätte.
Der Stadtmensch, du sagst, würdest du in die Stadt gehen oder würdest du dann eher sagen, ich tendiere noch weiterhin zum Land?
Also wenn ich eine Wohnung, also wenn es Richtung Wohnung gehen würde, dann Richtung Stadt. Also eine Wohnung ist ein Ding für mich, wo ich habe, wenn ich in der Stadt wohne. Wenn ich auf dem Land wohne, dann würde ich beim Haus bleiben, wenn man dann immer so die Wahl hat, klar.
Bei mir wäre es auch eine Stadt, aber Kleinstadt. Also meine Lieblingsstadt hier in Deutschland ist wirklich Kempten. Liebe ich über alles. Das ist eine so tolle tolle Stadt. Und da, glaube ich, da wird es mir dann schon gefallen. Aber so ganz groß
wie Augsburg. Ich war schon mal im Kempten in der Dachgeschosswohnung. Ist auch wunderschön.
Echt?
Also nicht nicht wohnhaft, sondern zu besuchen.
Ist wunderbar. Verstehe. Ja, aber wie gesagt, können wir beides vorstellen, aber so die Dachgeschosswohnung hat mit einer riesen Dachterrasse hat einfach was. Das ist ja schönes.
Also riesig ist natürlich noch besser, aber Hauptsache Dachterrasse, Hauptsache mal raus und eben erst
Hauptsache,
wieder raus.
Hauptsache große Dachterrasse. Das ist wichtig, weil dann kannst du noch schön pflanzen.
Und ja, so, genau, so ein paar.
Große,
so.
Also mal wirklich mal so.
Mit einer eigenen Orangeria, wo du dann die Pflanzen im Winter reinstellen kannst.
Also so 50, also mindestens 50 Quadratmeter Dachterrasse, mindestens.
Oder dann auch mit so einem Rasenmäher-Bulldog gelegentlich Teile davon mähen kannst. Du dieses Gras, wo zwischen den Fugen der großen Platten rauswächst, das machst du dann mit dem Rasenmäher-Bulldog, der wo dann auch
Ackerbau betreiben, weißt du.
Und so. Den machst du dann im südlichen Teil der Dachterrasse und im nördlichen Teil haltest du Bienen.
Ja,
die Schafe sind im westlichen Teil und die Kühe im östlichen.
Fantastisch.
Also, und dann perfekt.
Nein, es ist echt schön. Also können wir auch vorstellen.
Genau.
Kommen wir zu meiner Frage, oder? Bevor wir jetzt hier.
Da wollte ich nur sagen, dass südwestlich der Melkroboter steht. okay, gut. Wir gehen zu deiner Frage über.
Christian, wenn du.
Da kannst du auch Käse machen. Wenn du einen Melkroboter hast, dafür das noch ausführt, da kannst du natürlich auch Käse machen. Du hast auf der einen Seite. Du hast auf der einen Seite Schafe, du hast auf der anderen Seite Kühe. Eigentlich brauchst du auch ein Käsereifhaus auf deiner Dachterrasse. Okay,
gut. Bin ich dabei. Also Almkäse aus der
Ideen,
Stadt.
Die Ideen sind da.
Stell dir vor, es ist ja bei dir jetzt gar nicht so weit weg, du fängst jetzt komplett jobtechnisch von vorne an und müsstest jetzt.
Soll ich mich jetzt mit Arbeit beschäftigen?
Ja, müsstest jetzt, fängst einen Neubeginn an, darfst aber jetzt nicht mehr als Kaminkehrermeister arbeiten und ich dürfte jetzt auch nicht mehr in der Raumfahrtbranche arbeiten. Welchen Beruf würdest du oder was würdest du machen?
Also ich würde ja in die Weltraumbranche gehen. Ich würde Steuerberater oder Buchhalter, Rechnungsschreiber oder irgendwie sowas. Okay. Was würde ich denn machen? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich ja auch damit beschäftige und mir denke, okay, was könnte denn Spaß machen? Und an sich bin ich ja schon da. Immer noch
auch,
der Meinung, dass
kann
der
selbstständig sein, kann aber auch als Angestellter sein.
Genau. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Beruf des Kaminkehrers sehr, sehr schöner ist und ich das für mich ja noch nicht abgeschlossen habe.
Aber der fällt aus.
Der fällt ja aus.
In dieser Geschichte.
In dieser, dann wäre ich Künstler.
Welcher Künstler? Du bist ja jetzt schon Überlebenskünstler.
Überlebenskünstler bin ich. Wir gehen Richtung Malerei in Verbindung mit bildender Kunst.
Gut, das Malen musst du jetzt noch aneignen und bildende Kunst, da bist du ja, ich sage mal, auch belesen.
Ja, und das setzt man dann alles in die Praxis um.
Genau.
Genau, und diese Kombination könnte ich mir vorstellen. Okay. Mit einem, wie gesagt, den ausschweifenden, etwas noch größer ausschweifenden Lebenswandel, um das dann ein bisschen mit mehr Persönlichkeit zu versehen. Und da, ich glaube, das könnte ich.
Du musst ja dann nur deine Kunst auch an Mann bringen.
Daran scheitert es nahezu bei jedem Künstler.
Wahrscheinlich.
Muss man fairerweise sagen, sonst wäre ich schon lang, dass du natürlich Vertriebskanäle benötigst und Künstler sein am Ende auch sehr viel.
Eigentlich bist du Vertriebler, gell?
Ja, genau.
Eigentlich bist du Vertriebler. Also,
wenn man es jetzt runterbricht, ich wollte es jetzt noch etwas philosophischer formulieren, aber an sich bist du Vertriebler und das ist eigentlich das Nervige daran. Du verkaufst dich im Endeffekt, gut, jeder verkauft sich selber mit dem, was er macht. Das macht ja jeder mit allem, egal in was für einer Form, auf mehr oder weniger, und wenn du es besser kannst, dann bist du immer erfolgreicher. Mhm. So, aber die Grundproblematik des Künstlers ist ja, dass er an sich Künstler sein will, des Künstlerseins wegen, also dessen, dass er seinen Emotionen Ausdruck verleiht durch das, was er macht. Ob es jetzt Bilder malen ist, ob es Skulpturen sind, was auch immer.
Du brauchst jetzt nicht über das Künstler sinnieren.
Doch, schon. Ja, aber ich will es ja mal nochmal sagen. Und Er macht's ja nicht deswegen, weil er es verkaufen will. Das Verkaufen ist dann die Notwendigkeit, um zu überleben.
Jetzt klar.
Und daran, wenn man jetzt meine Fähigkeit, Rechnungen zu schreiben, sich anschaut, ist auch das wieder der Knackpunkt. Das ist auch
eine gewisse Art von Kunst.
Genau, und das ist der Knackpunkt. Und die Kombination musst du können zwischen Vertrieb und Kunst. Und dann kommt es immer wieder in der Umsetzbarkeit, dass jemand gute Kunst macht und davon nicht leben kann. Da gibt es genügend Menschen. Ich könnte mich da einreihen.
Ich verpacke meins jetzt nicht ganz so philosophisch, sondern ich habe mir da wirklich schon mal Gedanken darüber gemacht, was da passieren würde oder was ich machen wollen würde. Und ich glaube, ich würde einen Campingplatz aufmachen. Ich hätte da voll Bock drauf, einen Campingplatz aufzumachen. Vielleicht nicht ganz so groß, müsste nicht der größte Europas werden, sondern einfach so einen kleinen schnuckligen Campingplatz, vielleicht irgendwo am See gelegen, keine Ahnung. Und vielleicht so mit, ich sage mal, mit 50 oder 100 Stellplätzen. Sowas in der Art. 100 Stellplätze wäre schön. Das wäre echt so ein Ding. Und da wäre ich gut, weil ich weiß, wie Campingplätze funktionieren müssen und was da sein muss, dass das schön und funktioniert. Ja. Und da glaube ich, wäre ich absolut gewappnet für das. Würde mir richtig Spaß machen. Mir würde es auch Spaß machen, hier in Peiting einen Campingplatz einfach aufzumachen, weil die ist unten da am Schwimmbad unten, diese 5 Stellplätze da, die eigentlich mehr, ja, weniger gut sind, als dass sie gebraucht werden. Also einfach.
Die sind mega, weil schau doch mal bei Park4Night die Bewertungen an.
Natürlich.
Es ist sensationell, die kosten ja nichts. Nee, die kosten nichts, hast nebenbei neben dort ein Wellenfreibad, was wenig Eintritt kostet. Für einen Camper, der wo da hinfährt,
ist es super.
Es ist eigentlich sensationell.
Absolut.
Wenn du da jetzt beispielsweise in der Wiese gegenüber einen Campingplatz hättest, ich musste mal anfragen, ob du vielleicht für einen Campingplatz kriegst, um dann da einen Campingplatz zu betreiben, das ist ja nochmal hier eine Idee.
Das ist eine richtige Idee. Camping boomt nach wie vor und auch wenn der Boom vorbei ist, wird Camping weiterleben. Und wenn du kleine, schnuckige Plätze hast, die sind immer beliebt, sind immer voll. Und wenn du dann das Konzept dahinter hast und auch aus dem Camping selber kommst, bist du maximal erfolgreich. Sprich, einfach weil du weißt, worum es geht. Es gibt viele Plätze, die wissen nicht, worum es geht, die ich auch schon mitgelebt habe und wo die wenigsten selber Camper waren, sondern einfach so ein, sagen wir, betreiben jetzt einen Platz. Und ich glaube, wenn du dann selber Camper bist und kreierst sowas oder startest sowas, dann bist du maximal erfolgreich. Wenn du deine Prinzipien hast, ja, und was wichtig ist für einen Campingplatz.
Das wäre Reservierung nur per E-Mail.
Nee, aber das wäre so mein Ding, glaube ich. Das würde mir richtig Spaß machen.
Kein Auto mit auf dem Platz.
Nee.
Was? Du hast ein Zelt, das kostet zusätzlich.
Unter 12 Meter dürfen sie hier nicht reinfahren.
Nur in die eine Richtung stehen, weil sonst haben die anderen keinen Blick mehr.
Ja, so ungefähr. Nee. Also das, genau, und das ist ja das ist der Punkt. Dann. Das heißt, wenn du mal wenn es mal dunkel wird und so ein Liner anmarschiert kommt, ja, dann ist, was ganz viele Campingplätze haben, dann ist das falsch, wenn es bei dir dunkel wird. Das heißt, da muss genug Platz sein, dass jeder sich erholen kann. Ja, die Plätze müssen eine gewisse Größe haben und nicht immer zusammenschrumpfen und einfach reinstopfen bis zum Gehtnimmer, sondern die müssen eine gewisse Größe haben, dass man sich erholen kann. Ja, und dass man halt, dass es nicht dunkel wird.
Genau, dass du halt im Endeffekt mögen die Liner ja auch unter sich sein.
Sehr wurscht,
aber. Dann hast du gewisse Plätze für die Liner und dann könnt ihr ihren Morello miteinander vergleichen und du hast gewisse Plätze für die Leute, die wirklich attraktiv sind und einfach nur alte Busse fahren.
Jedem das seine, ja. Jedem das seine.
Wir sind jetzt am Ende dieser Episode.
Wir sind am Ende. Sau stark. Wir haben, Christian, wir sind 1:04. Leckt mich am Arsch.
1:04, neues Konzept, bisschen zugeschnitten. Es ist für den geneigten Zuhörer, mag der Unterschied gar nicht ganz so groß sein.
Ja.
Aber für uns war da jetzt in der Vorbereitung und in dem, wie wir es herangehen, tatsächlich.
Ein Kinderspiel.
Ein Kinderspiel und aber auch eine andere Herangehensweise.
Ja, sehe ich auch so.
Kannst du mal Bescheid geben, wie es ausschaut? Und haben wir überhaupt vom Urlaub noch mal was? Oder?
Jetzt die nächste Folge würde dann in Urlaub reinfallen. Wir überlegen uns, ob wir noch eine raushauen nächste Woche. Und ich würde jetzt sagen,
die Chancen sind da.
Ja, definitiv. Also eine geht ja noch. Es ist ja noch im Juli dann. Ist ja noch nicht im August.
Genau.
Und Dann würde ich sagen, bis bald, Rian.
Ich lasse es unkommentiert.
Ja. Thank you.